Herzlich willkommen bei unserer neuen Ausgabe der Sendung Das Schaltbild – Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende, dies ist unsere 33. Sendung und wir beginnen heute mit der vorletzten Sendewoche. Letzte Woche haben wir die neue Serie, die Serie 2.0, die Serie im Zeitalter des Flüssigkristallbildschirms betrachtet. Sie ist gekennzeichnet erstens von einer Knappheit der Zeit und zweitens und damit im Zusammenhang von einer Vermehrung der Bilder. Die neue Serie wird aber insbesondere, so haben wir gesehen, nicht mehr von den Relationen desselben, des Schematischen und der Formel einerseits und des davon Abweichenden, der Variation des Anderen andererseits beherrscht. Vielmehr funktioniert und fungiert sie in den Beziehungen der Ähnlichkeit. Das können epistemische Ähnlichkeiten sein, wie Michel Foucault sie untersucht hat, oder es kann die ikonische Ähnlichkeit der Diagramme sein, wie Daniela Wenz herausgearbeitet hat, oder es ist die Familienähnlichkeit, die Ludwig Wittgenstein in seinen philosophischen Untersuchungen beschrieben hat. Die Ablösung der Logik von Identität und Differenz zugunsten einer Logik der Ähnlichkeit erfasst in den neuen Serien schließlich sogar die Elemente, aus denen Serien sich zusammensetzen. Figuren sind nun nicht mehr sie selbst, Dinge sind nicht das, was sie scheinen, Orte verlieren ihre Topic. Spannte die Serie sich früher zwischen den Folgen auf und dann eingespiegelt innerhalb der Folgen in den Folgen, so operiert sie jetzt sogar unterhalb der Ebene der Folgen und das natürlich hat Folgen. Absurdität, Paradoxie, Parodie und bisweilen auch Paranoia ziehen in die Serie 2.0 ein. Nun aber wenden wir uns einem ganz anderen Geschehen zu. Ganz am Ende der 90er Jahre setzt sich nämlich ein völlig neues Fernsehgenre, ja eine neue Art des Fernsehens, Fernsehen zu machen und zu schauen, durch die Reality Show oder Reality Television. Reality TV zeichnet sich dadurch aus, dass hier das Fernsehen in eine Wirklichkeit ausgreift, die es dennoch selbst bereits ist. Das klingt vorerst rätselhaft, wird sich aber gleich aufklären. Von Vorläufersendungen vorbereitet, die es zum Teil überbietet und in anderen Teilen umkehrt und zunächst experimentell in den 90er Jahren eingeführt und heftig umstritten, setzt die Reality-Show sich dann schnell weltweit durch und macht heute einen erheblichen Anteil am Programmaufkommen des Fernsehens überhaupt. Rund um den Globus aus. Reality Television geht einerseits aus der Reportage und der Fernsehdokumentation hervor, andererseits auch aus der Live-Show als Unterhaltungsformat, dann auch aus kleineren Genres wie der versteckten Kamera, der Candid Camera, und schließlich aus außertelevisiven Formen, die sich im entstehenden Internet entwickeln. Das erste ausgeflaggte Format des neuen Sendetyps der Reality-Show war nun Big Brother. Big Brother wurde erstmals 1999 in den Niederlanden produziert und ausgestrahlt und anschließend ab 2000 in Deutschland und danach in diversen Varianten und Anpassungen in mehr als 60 Ländern der Welt. Noch immer werden zahlreiche Spin-offs und Weiterentwicklungen weltweit produziert. In Deutschland etwa befindet sich gerade jetzt zum 20-jährigen Bestehen des Formats eine neue Staffel in Vorbereitung. Schon das Prinzip der Sendung war aufwendig. Eine Anzahl Menschen, je nach Staffel zwischen 12 und 60, ausgewählt aus einer großen Zahl von Bewerberinnen, zog für einige Monate, ja bis zu einem Jahr, gemeinsam als Wohngemeinschaft in ein von der Außenwirklichkeit abgeschottetes, aber vollkommen von Fernsehkameras überwachtetes Containerhaus, das Big Brother House. Dort herrschte lediglich ein Minimum an Intimsphäre. Fernsehempfang gab es nicht. In täglichen Übertragungen und abendlichen Zusammenfassungen obendrein wurde dann von diesem Zusammenleben berichtet. Am Ende einer jeden Sendewoche stimmte im Rahmen einer großen abendlichen Live-Show aus einem Fernsehstudio das Publikum per Internet darüber ab, welche Person aus der Wohngemeinschaft, also dem Big Brother House, ausscheiden sollte. Und Siegerin wurde, wer am Schluss noch übrig blieb. Um den Druck zu verstärken, wurden die Bewohnerinnen zudem unter erschwerte Bedingungen gesetzt, wie zum Beispiel Nahrungsknappheit. Sie mussten außerdem Aufgaben verrichten und Rätsel lösen. Teilweise gemeinsam und kooperativ, aber natürlich teilweise auch in Konkurrenz zueinander. Diese Aufgaben wurden ihnen über eine in das Haus eingespielte Stimme, eben Big Brother, verkündet. Einmal täglich konnten sie sich aber auch, von den anderen ganz unbelauscht, sichtbar jedoch für uns, einer Kamera im Einzelgespräch aus einer kleinen Ecke des Hauses anvertrauen. Big Brother ist zum einen nicht einfach eine Sendung oder eine Reihe, sondern eine weit gespannte Konstellation vielfältiger Sendungen und Formate. Big Brother ist insofern Mega-Fernsehen. Tägliche Live-Fenster und ebenfalls tägliche Zusammenschnitte, beide mit festen Sendeplätzen, mitunter verteilt sogar über mehrere Kanäle, und eine wöchentliche Abendshow gehörten zumindest in den Anfangsjahren dazu. Von der televisiven Rohform des schieren Überwachungsfernsehens im Sinne eines Cavellschen Monitoring bis zur glamourösen, regiegesteuerten Live-Show wurde aber auch alles eingesetzt, was Fernsehen an klassischen Sendegattungen aufbieten konnte. Big Brother verband so das Live-Format mit demjenigen der Serie sowie dasjenige der Unterhaltungsshow und der Reihenmagazinsendung. Von Anfang an griff Big Brother auch aus in das Internet, später in den Livestream. Eine aufwendige Öffentlichkeitsarbeit sorgte dafür, dass auch in anderen Medien und Programmen heftig über Big Brother diskutiert und gestritten wurde. Diese Diskussionen waren zunächst vor allem skandal- und empörungsheischend, was dem Format sehr nützlich war, und reichten, zumindest in Deutschland, bis hin zu Verbotsüberlegungen. Zum anderen führten sie selbst, Big Brother, aber auch diversen kommunikations- und medientheoretischen Analysen zu. Selbst in einer der großen Abendshows durfte ein Professor für Medienwissenschaft das Format im Format live kritisch erläutern. So brachte Big Brother wie in einem letzten großen Auftritt noch einmal alles auf den Bildschirm, was das klassische und das moderne Fernsehen vom Typ 1.0 Röhrenbildfernsehen entwickelt hatte. Es verhielt sich insofern genauso wie die Vision vom Fernsehen, die 1998 schon der Spielfilm The Truman Show aufgeführt und in die Kinos gebracht hatte. In diesem Film war in der Fiktion ein Studio errichtet worden, das eine ganze, praktischerweise auf einer Insel vor der Küste gelegene Kleinstadt erfasste und so mit einer Kuppel als künstlichem Himmel überwölbte, so groß, dass sie sogar aus dem All gesehen werden konnte. In dieser Kleinstadt verbrachte, von unbeobachtbaren Kameras und Mikrofonen kontinuierlich verfolgt, der Held der täglich ausgestrahlten Show und eben des Films, nämlich Truman, sein Leben, das er für authentisch hielt, während alle seine Mitmenschen Schauspieler waren und nach den Anweisungen einer allmächtigen Studioregie agierten, mit Christoph als Regisseur. In bester Hollywood-Manier nun erzählt der Film von Trumans allmählicher Bewusstwerdung seiner Lage, von der anfänglichen Irritation bis zu seinem Ausgang aus der Unmündigkeit nach dem Ende der Show unter dem frenetischen Applaus ihrer Zuschauer, die sich danach einfach etwas anderem im Fernsehen zuwenden, genauso wie Big Brother es noch einmal umspielt und dabei aber auch umkehrt. Denn natürlich, anders als Truman, wussten die Big Brother-Kandidaten immer, dass sie beobachtet wurden. Dennoch handelte es sich bei Big Brother keineswegs allein um eine glanzvolle oder meinetwegen schäbige Zusammenfassung dessen, was Fernsehen so vermag und der Ausstellung seiner Mittel und Möglichkeiten auf der Basis des Fernsehens 1.0. Vielmehr wurde dieses Fernsehen eingeklammert und geradezu präsentiert in und von einem anderen Fernsehen, dem Fernsehen vom Typ 2.0. Ein Fernsehen, zu dem es anders als zum Fernsehen 1.0 und anders als aus dem Spielfilm keinen Ausgang mehr gibt. Schon letzte Woche haben wir festgestellt, dass beide Modi, das Schaltbild 1.0 und 2.0, einander nicht scharf ablösen, sondern überschreiben und überlagern. Dies wird schon an der Überlagerung von traditionell verbreitetem Fernsehen und Internetfernsehen deutlich, von First Screen und Second Screen. Big Brother wurde nämlich nahezu gleichzeitig von rein internetbasierten frühen Experimenten mit Existenz und Öffentlichkeit eben im Internet begleitet, dem Leben im Internet. Das früheste und berühmteste dieser Experimente war Jennycam. Die Studentin und spätere Webdesignerin Jennifer Ringley nahm mithilfe einer Webcam alle 3 Minuten ein Bild ihrer Wohnung auf und stellte es ins Netz, 24 Stunden am Tag. Angeregt hatte sie dazu die Internetseite Fishbowl Cam, die 24 Stunden lang Aufnahmen eines Aquariums ins Netz brachte. Ununterbrochene Live-Bilder von Aquarien nun hatte wiederum das Fernsehen schon in den 80er Jahren nach dem eigentlichen Sendeschluss nächtelang übertragen. Es waren die ersten Bilder, die den Sendeschluss aufhoben. Später erhöhte Ringley die Bilderfrequenz bis hin zum fließenden fernsehartigen Live-Bild und installierte auch mehrere Kameras. Auch ihr Liebesleben wurde so Gegenstand der Übertragung, was wiederum als Vorform der Live-Pornografie im Internet angesehen wird und tatsächlich damals als unerhört diskutiert wurde und heute vielleicht einer der größten Geschäftszweige im Netz ist. Schließlich, apropos Geschäft, ökonomisierte Ringley, auch darin Pionierin, ihre Sendung über eine Zugriffsgebühr und war darin recht erfolgreich. 2003 aber schloss sie Jennycam, nachdem sie weltweit hunderte von Nachahmerinnen gefunden hatte. Andere zeitgenössische Experimente erhoben, ganz anders als Big Brother und anders auch als Jennycam, einen radikalen künstlerischen Anspruch, einen Anspruch an künstlerische Lebensform und künstlerische Existenz. So hatte der Internetunternehmer Josh Harris, angeblich inspiriert durch The Truman Show, in seinem Experiment Quiet, We Live in Public etwa 100 Personen in einem geschlossenen Haus in New York versammelt, die, untergebracht in Kojen, ein knappes Jahr ohne Außenkontakt lebten. Das gesamte Haus war mit Überwachungskameras ausgestattet, die jeden Winkel erfassten. Eine automatisierte Regie schaltete von einer Kamera zur anderen und übertrug die Bilder weltweit über einen 24-Stunden-Livestream im Internet, auch wenn es noch nicht wirklich Stream war, weil die Übertragungsrate dafür nicht ausreichte. In den Kojen waren Monitore installiert, auf denen dieser Pseudo-Livestream aufgespielt wurde, sodass alle Kojen für alle einsehbar waren. Dieses Experiment endete in hygienisch und psychologisch katastrophalen Zuständen und wurde am 1. Januar 2000 durch eine spektakuläre Polizeiintervention abgebrochen. Harris setzte es anschließend unter dem Titel »We Live in Public« in veränderter Form fort. Nun überwachte und übertrug er sein Privatleben in der Zweierbeziehung mit seiner Lebensgefährtin. Nach wenigen Monaten zerbrach diese Beziehung, nicht zuletzt unter dem Druck der pausenlosen Live-Beobachtung im Internet und des damit einhergehenden Verlusts jeglicher Intimität. Überwachungsdispositiv, Fernsehen, Internet-Livestream und, wenn man an das Vorbild der Truman-Show denkt, der Spielfilm, bilden im Reality-TV eine in sich widersprüchliche Gesamtkonfiguration, in der sich das Fernsehen verteilt, in der es sich situiert und einbaut und die das Fernsehen zugleich auch ist. Reality-TV ist aber auch die makroskopische, die ausgeflaggte Form der televisiven Ontografie 2.0. Es kommt charakteristischerweise, von Vorläuferformen abgesehen, erst zustande, wenn das Fernsehen anderen Dispositiven und Medien begegnet, sich zu ihnen verhält und in ihnen einrichtet, namentlich immer wieder dem Internet und seinem Livestreaming oder den Vorformen dazu. Warum aber und inwiefern ist die Reality-TV sozusagen Ontografie im ganz großen Maßstab? Nun, als Reality-TV schaltet sich das Schaltbild erstens in die Wirklichkeit ein und berichtet dabei aus diesem Eingriff heraus, und zwar gleichzeitig und so, dass der Bericht der Eingriff zugleich ist. Stellen wir uns vor, auf einem öffentlichen Platz, nicht allzu belebt, erschiene eine Live-Kamera des Fernsehens und die Aufmerksamkeit, die sie erregt, die Ansammlung, die sie sogleich erzeugt, wäre der einzige Gegenstand der Übertragung. Dies setzt voraus, dass die Wirklichkeit für einen solchen Eingriff überhaupt zugänglich ist, und das ist einer der Unterschiede von vorfindlicher Wirklichkeit und televisiver Reality. Damit das so ist, wird sie zweitens eigens vor- und zubereitet. Und auch diese Umformung von Wirklichkeit in Reality findet dadurch statt, dass das Fernsehen sich in sie einschaltet, während es sie vornimmt und dadurch, dass es sie vornimmt. In unserem Beispiel würde die Aufmerksamkeit auf die Erregung der Aufmerksamkeit gelenkt und die Erzeugung der Ansammlung erzeugt. Und zwar so, dass die Erregung der Aufmerksamkeit und die Erzeugung der Ansammlung jeweils ist. In ähnlicher Weise ist bei Elias Canetti in seinem Buch über Masse und Macht die Herausbildung der Masse bereits die Masse selbst. Nur eben, anders als bei Canetti, nicht unmittelbar und unvermittelt, sondern auf dem Durchgang durch das Schaltbild und dadurch eben schaltbar, flexibel, mannigfaltig und verstreut. Und drittens wird durch Reality-TV der unklare und neuartige ontologische Status der TV-Reality ausgelotet und exploriert in einer eigenen Form televisiver Erfahrung und Operativität. Reality ist zugleich Bild und Operation, Zustand und Veränderung, produziert und doch vorfindlich, Eingriff und zugleich das, worin eingegriffen wird, Bericht und das, worüber berichtet wird. Es ist Schalten und Walten in einem. Reality Television ist all dies und zugleich und in eins damit der Versuch, es zu begreifen. Und zwar erneut operativ durch Eingriff, das heißt durch Einschalten und andere Schaltungen. Big Brother ist aber noch in einer ganz anderen Hinsicht hochinteressant, denn Big Brother trug alle Züge eines Experiments. Es ist dabei sogar dem größten aller Fernsehexperimente, dem Mondflug aus dem Jahr 1969, gut vergleichbar. Und zwar geradezu als dessen Umkehrung in mehr als einem Sinn. Unter anderem erforderte auch Big Brother, genau wie der Mondflug, einen abgeschlossenen Außenposten zu schaffen und eine Gruppe von Individuen extrem belastenden Erfahrungen auszusetzen. Und wie dort stand auch hier der Übergang zu einem neuen Typ des Fernsehens zur Erprobung und später zur Verbreitung. Allerdings handelt es sich um eine Inversion des Mondflugs, weil der Blick nicht nach außen, sondern nach innen gelenkt wurde Und weil der televisive Grundzug des Experiments von Anfang an bei Big Brother nicht nur eingestanden, sondern herausgekehrt wurde, genau anders als beim Mondflug, bei dem sich das Fernsehen hinter dem angeblichen Menschheitsprojekt des Flugs zum Mond unsichtbar machte. Aber hier wie da galt es, durch televisive Operationen herauszufinden, was Fernsehen sei. Hier wie da wurde das Fernsehen im Verlauf und durch den Ausgang des Experiments selbst in seinem Aufbau verändert. Interessant ist natürlich gerade im Hinblick auf den Mondflug der Umstand, dass es im Big Brother Container selbst kein Fernsehen geben durfte. Das unterscheidet die Kapsel von Apollo 11, die mit Fernsehempfang ausgestattet war, ebenso wie die Kojen in Quiet, We Live in Public, ganz grundlegend vom Big Brother Haus. Ihr eigenes beobachtet werden können die Kandidatinnen nicht beobachten und nicht anwählen. Als einziger Ort ohne Fernsehen, von dem aus also das Big Brother Haus nicht beobachtet und nicht anschaltbar war, markiert ausgerechnet das Big Brother Haus also den letzten Rückzugsort einer Wirklichkeit ohne Big Brother, das heißt ohne Fernsehen. Darin übrigens folgen auch alle Spin-offs und alle anderen Reality-Formate dem Modell von Big Brother. Auch die Gruppe im Big Brother Haus weiß natürlich, dass sie angeschaut wird wie in Disneyland oder wie ein Zoo und affirmiert dies, das ist ja der Zweck ihrer Anwesenheit, aber seine besondere Markierung, seinen Ausnahmestatus erhält der Container dennoch als nicht betrachteter oder angewählter Ort, sondern als womöglich einzig verbliebener, nicht televisiver Ort, an dem es also kein Fernsehen gibt, das man betrachten und mit dessen Hilfe man andere Orte ansteuern könnte, von dem aus folglich kein Ort gesehen oder hinzugeschaltet werden kann, eingeschlossen dieser Ort selbst. Alle Räume jenseits des Panoptikums sind Regieräume, Kontrollräume, wie einst in Houston, Texas. Selbst unser Wohnzimmer ist ein solches Regiezentrum geworden. Nur das Big Brother Haus ist es nicht. Der Unterschied wird deutlich, wenn wir noch einmal unser Beispiel vom Beginn heranziehen. Die Live-Kamera auf dem öffentlichen Platz. Es wäre ein leichtes, die Live-Bilder im Wege der Rückkopplung zurück auf den Platz zu spielen und dadurch den Effekt der sich selbst tragenden Attraktionen zu steigern. Das gehört ja auch zur stehenden Praxis des Fernsehens, beispielsweise in Fußballstadien, ohnehin geschlossene Räume. Wenn die Bilder der Menge oder die Großaufnahmen aus der Menge auf die riesigen Screens in den Stadien zurückgespielt werden und dort zu Reaktionen führen, die umgehend wiederum von den Kameras erfasst und ihrerseits live auf die Screens aufgespielt werden. Bei Big Brother aber geschieht genau dies nicht. Dieser rückgekoppelte Aufbau, der nichts anderes ist als das Fernsehen selbst in Verdichtung, wird vielmehr genau ausgesetzt und zudem umgekehrt. Der Container und unser Zuhause stimmen darin überein, dass sie sich selbst jeweils nicht sehen, sich nicht in sich einschalten können und somit unverfügbar sind. Das Haus, von dem die Sendung handelt, sagen wir der Referenzort der Sendung, kann sich selbst nicht anschalten. Für sich selbst ist der Referent unzugänglich. Es gibt keine Selbstreferenz. Der Schutz der Intimität besteht im Fall von Big Brother dann darin, sich zwar dem Blick und der Verfügbarkeit der anderen unverblümt darzustellen, sich aber selbst so wenig dabei zusehen zu müssen, wie den anderen beim Zusehen, in einer Unterbrechung der Selbstreferenz also. Der Referent ist dasjenige, was nichts mehr referenzieren, auf nichts anderes mehr Bezug nehmen, verweisen und fernsehtechnisch gesehen nichts anderes anschalten kann. Traditionell jedoch ist Selbstbetrachtung als Grundform der Selbstreflexivität die Grundlage für alle Subjektivität und Reflexivität überhaupt. Wenn dem Big Brother Haus diese Möglichkeit entzogen wird, dann wird es auch als irreflexiv, als ihrer selbst nicht bewusste, als einfache und primäre Wirklichkeit behauptet, die angeschaut wird, die dies auch, anders als etwa die überwachten Gefangenen bei Foucault, affirmiert, die aber als einzige nicht zurückschaut. Meine Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, wir werden unsere Überlegungen morgen an dieser Stelle fortsetzen. Ich möchte Sie aber heute mit einer besonderen, herzlichen Einladung verabschieden. Wir haben es ja als Hörerinnen und als Sprecher hier mit einer Radiosendung zu tun. Das Radio ist ein einsinnig gerichtetes Medium. Ich spreche, Sie hören zu. In einer normalen Vorlesung, aber in einem unserer Hörsäle, hätten Sie das Recht und die Möglichkeit, am Ende Fragen zu stellen. Vielleicht sind Sie hier und da anderer Ansicht, als ich es gesagt habe, haben andere Beispiele als die genannten, haben andere Erfahrungen gemacht oder haben auch einfach Nachfragen. Deshalb sind wir mit Radio Lotte übereingekommen, eine zusätzliche Sendewoche mit bis zu 4 weiteren Sendungen zur gewohnten Zeit anzusetzen, in denen Sie Ihre Fragen stellen können. Und ich werde versuchen, Ihnen Antwort zu geben. Aus vielerlei Gründen würde ich Sie nun bitten, mir Ihre Fragen gleich ab heute per E-Mail zuzusenden. Ich werde Sie dann in den entsprechenden Sendungen nach dem Ende der Vorlesung ab dem 13. Juli hier behandeln. Wenn ich nun Ihre Fragen und Kommentare oder Ergänzungen und Einsprüche schon früh bekommen könnte, ab jetzt, dann weiß Radio Lotte ungefähr, wie viel Zeit wir für die Behandlung in dieser zusätzlichen Sendewoche benötigen und kann das Programm entsprechend planen und präzisieren. Ich würde mich wirklich sehr darauf freuen, mit Ihnen auf diese Weise in Kontakt zu kommen, und ich möchte Sie herzlich darum bitten, mir also per E-Mail zu schreiben. Aber für heute danke ich Ihnen herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Willkommen und guten Tag Ihnen auch heute, liebe Studierende, liebe Zuhörende und meine sehr geehrten Damen und Herren überhaupt. Wir setzen heute unsere Überlegungen zu dem interessanten und relevanten Phänomen der sogenannten Reality-Show oder des Reality-TV fort, die wir gestern angefangen haben. Reality-TV ist eine Form des Fernsehens, die überhaupt erst mit dem Schaltbild 2.0, dem Fernsehen zunächst des Plasmabildschirms und massiv des Flüssigkristallbildschirms, auftaucht. Und auch erst in dem Verbund und in der Verkopplung des Fernsehens mit dem Internet, die Fernsehen 2.0 erst ausmacht, also mit der transmedialen Konfiguration, die Fernsehen heute ist. Auch die Vorläuferformen, schon wie etwa Jennycam, entstehen im Vorfeld der Digitalisierung und der Ausbreitung des Bildschirms in alle Lebenszusammenhänge, sowie der Herausbildung der dichten Bildschirmmilieus, zu denen die großen flachen Bildschirme sich zusammenstellen lassen. So trifft das Fernsehen jetzt auf eine Außenwirklichkeit, in der es selbst immer schon vorkommt, und genau dies ist die Reality des Reality-TV. Wir haben gestern Big Brother als eine Landmarke des Reality-TV kennengelernt. Wir haben seinen ontografischen Charakter angesehen und seine spezifisch experimentellen Verfahrensweisen. Zuletzt sind wir dem eigenartigen Umstand begegnet, der darin besteht, dass in dieser Versuchsanordnung die Kandidatinnen im Big Brother Haus die einzigen Personen sind, die Big Brother nicht sehen können. Die Kandidatinnen können nicht zurückschauen. Sie sind dadurch in einen ganz eigenartigen Zustand auch vor der Subjektivierung versetzt. Wir haben diesen blinden Fleck der Reality des Fernsehens als Unterbrechung der Selbstreferenz bezeichnet. Bleiben wir noch für einige Überlegungen bei diesen seltsamen Mischsubjekten, die die Kandidatinnen bei Big Brother sind. Denn der eigenwillige ontografische Status der Reality des Reality Television wird speziell ablesbar in der Verdichtung, die er erfährt, wenn er sich als Lebensweise, als Existenzform und Art zu sein der beteiligten Personen niederschlägt, nämlich in der Celebrity. Der Gewinn bei einem Sieg in Big Brother und den vergleichbaren Formaten besteht in der Chance, Celebrity zu werden. das heißt auch jenseits der Show weiterhin im Fernsehen vorzukommen. Celebrity leitet sich aus der Prominenz ab. Das Phänomen der Prominenz ist soziologisch gut erforscht und wird mit anderen Figurationen öffentlicher Aufmerksamkeit gern zusammengebracht, wie Anerkennung, Beachtung, Bekanntheit und Ruhm. Anders als alle diese hat Prominenz jedoch keinen Bezug. Man könnte sagen, keine Referenz außerhalb ihrer selbst. Für Prominenz nämlich gibt es keine Kriterien, außer eben demjenigen der Prominenz selbst. Man kann für etwas Bestimmtes, eine Fähigkeit, eine Leistung, eine Erfahrung, für Schönheit, berühmt und anerkannt sein, aber deswegen ist man noch nicht prominent. Von der Prominenz noch einmal zu unterscheiden ist jedoch die Celebrity, der Reality. Der Terminus Celebrity bezeichnet sowohl die Person als auch die Eigenschaft, genauer die Existenzweise. Prominenz ist eine Eigenschaft, aber Celebrity ist eine rekursive Daseinsform. Celebrity befindet sich unausgesetzt im Zuge ihrer Verfertigung, die zugleich Inhalt wie Verlaufsform der Reality-Show ist und existiert überhaupt nur im Vollzug der Dynamik von Auftauchen, Ausfertigen und Abtauchen der Celebrity selbst. Dieser Grenzgang der ontografischen Verdichtung auf eine Individualperson einerseits, die Kandidatin, die Gewinnerin, der Star, und ihrer Überformung durch das Phänomen der Celebrity andererseits, wird von den diversen Formaten des Reality-TV in der Nachfolge von Big Brother ausgiebig und ausführlich exploriert. Es ist dies zunächst die Domäne der Casting-Shows. Angeführt wird dieses Format durch die Next Topmodel-Reihen, die angefangen mit Tyra Banks' America's Next Topmodel seit 2003 erschienen und heute in weit über 100 Ländern produziert werden. Eine andere wichtige Reihe ist das Pop-Idol-Genre, entwickelt von Simon Faller in Großbritannien, das Schlagerstars hervorbringen soll. Es wird seit 2001 produziert und hat ebenfalls weite internationale Verbreitung gefunden. In Deutschland, das kennen Sie alle unter dem Titel Deutschland sucht den Superstar. Anders als bei Big Brother wird dabei zwar eine Begabung, also Schönheit oder Gesangstalent oder eine Leistung wie Belastbarkeit, Geschicklichkeit, Vorführbarkeit abgefordert, aber die Kriterien, nach denen sie bemessen werden, sind diejenigen des Fernsehens selbst, etwa der Telegenität der Bewerberinnen oder ihr Bestehen unter den Bedingungen einer Live-Sendung. Auch bei anderen Anforderungen geht es nicht um Fähigkeiten der Individuen, sondern um deren Kompatibilität mit den speziellen Bedingungen der Unterhaltungsindustrie, nicht um die Leistung, sondern um den denkbaren und in Aussicht stehenden Erfolg selbst. Der Erfolg ist bereits der Erfolg und setzt ihn auch voraus. Das zeichnet sich besonders da ab, wo die Jury aus Personen besteht, die ihren Erfolg ihrerseits dem Reality-Format verdanken. Auf dem Prüfstand steht also die Eignung der Bewerberinnen für das Verfertigtwerden, das in der Sendung selbst stattfindet. Und die Herstellung der öffentlichen Kunstfigur ist bereits diese Figur. Andere Formattypen ergänzen dann das Feld. In Living History Shows durchleben Kandidatinnen ein Reenactment in historischen Settings, etwa das Leben in einem Schwarzwaldhaus um 1900. In Dating-Shows wie den Bachelor- und Bachelorette-Formaten geht es um Paarfindung und Paarbildung, stärker sexualisiert auch in den Love Island-Shows. Hier können Kandidatinnen auch wiederkehren, wie überhaupt einzelne Fernsehprominente in the making, also Celebrities, durch die verschiedenen Reihen migrieren können. Begleitet wird der gesamte Aufwand ohnehin nicht nur von Angeboten im Internet und anderen elektronischen Medien, sondern auch von den zahlreichen Talkshows und prominenten Magazinen des Fernsehens. Dabei können dann erfolgreiche wie abgewiesene Bewerberinnen nach ihren Erfahrungen und den Folgen des Celebrity-Werdens für ihr Leben ausgefragt werden oder von Quiz- und Variety-Shows, in denen sie schließlich wieder auftauchen. Schließlich hat Big Brother ein Unterformat entwickelt, Celebrity Big Brother, in Deutschland heißt es Promi Big Brother. Hier treten Personen an, die, weit davon entfernt, berühmte oder einflussreiche Individuen zu sein, dennoch in der Maschinerie der Prominenz bereits vorkommen. Hier wird die vom Fernsehen verfertigte Celebrity zugleich dem Spott preisgegeben und darin bestätigt und schließlich davon geheilt. Zu guter Letzt versammelt das ursprünglich britische I'm a Celebrity, Get Me Out of Here, in Deutschland unter dem Titel Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Diese Sendung also vermittelt Personen, deren Prominenz ausweislich der Fernsehauftritte der letzten Zeit mehr oder weniger stark gelitten hat und durch die Zeit im Dschungelcamp unter zahlreichen Demütigungen und Zumutungen wiederhergestellt wird, wie in einem Bußzeremoniell. Eine weitere Drehung an dieser Schraube brachte Ich bin ein Star, lasst mich hier rein. In dieser Reality-Show bestand der Gewinn darin, dass die Siegerin, das war Brigitte Nielsen, dann am Dschungelcamp teilnehmen und sich dort um die Wiedererlangung ihrer Celebrity bemühen und um dessen Willen demütigen lassen durfte. Celebrity ist eine Form der Individuierung, der Personalisierung und darin der Verkörperung der Reality, nämlich der Beziehung, in der das Fernsehen zur Wirklichkeit steht, die es erstens bewohnt und in der es zweitens immer schon vorkommt. Celebrity ist also eine Figur, die im Milieu des Fernsehens zweimal vorkommt. Einmal als sein Teil und insofern als Rahmen und Lebensbedingungen, einmal aber als Individuum, das dem Milieu entspringt, das dem Milieu gegenübersteht und in ihm sich verwirklicht. Insofern ist die Celebrity die Bedingung, unter der sie selber steht. In der Reality und der Reality-Show vertauschen und verkehren einander die Beziehungen zwischen der Existenzweise und ihrer Umwelt. Die Wirklichkeit des Fernsehens als Milieu tritt im Individuum als seinem Bewohner den Bedingungen gegenüber, die es selbst verkörpert. Weitere Abkömmlinge des Reality-TV schalten wenigstens ansatzweise um von der Individualität der prominenten Person auf die Singularität des sensationellen Ereignisses. Gemeint sind die erneut sehr umstrittenen Formate, bei denen die Kameras den Einsatz von Polizei, Feuerwehr und Rettungskräften im Verfahren des Pseudo-Live begegnet und die bevorzugt an Unfallstellen operiert. Der frühere Klassiker dieses Formats ist Cops. 2019 wurde in Deutschland sogar unter dem Titel Bundespolizei Live eine zweistündige tatsächlich Echtzeit-Live-Sendung eines Polizeieinsatzes produziert. In der Sensation zieht sich, genau wie bei der Prominenz, das Milieu des Fernsehens auf das Ereignis als sein Temporalobjekt zusammen, als dass es in diesem Milieu fungiert. Weiterhin gehören zum Umfeld des Reality-TV die Formate der Scripted Reality. Laienhaft agierende Schauspieler spielen darin Laien, die in fiktionale und darstellende Situationen geraten. Sie spielen also so, als wären sie Laienschauspieler, die so spielen, wie ihnen gegenüber noch einmal ungeschicktere Personen es tun würden, wenn sie in ihrer alltäglichen Arbeit, etwa der Ermittlungsarbeit von Polizisten, die mit der Kamera begleitet würden, also in doppelter, unprofessioneller Unprofessionalität, die als Ausweis der Reality des Scripts gelten soll. Schließlich sind die Sendungen vom Typ der Makeover-Show hinzuzuzählen. Menschen, die Hilfe bei der Bewältigung ihres Lebens zu benötigen scheinen, zum Beispiel bei der Erziehung von Kindern, beim Betrieb eines Restaurants, bei der Entrümpelung ihrer Wohnung, erhalten sie von Fernsehfiguren, gelegentlich auch von Celebrities im Rahmen einer Fernsehsendung. Das Fernsehen schaltet sich durch diese Hilfe ein und verdoppelt dann wiederum den Eingriff als Bild, beispielsweise in sehr einfachen Vorher-Nachher-Dramaturgien. Besonders kennzeichnend für den ontografischen Grundzug ist hier erneut die erweiterte Gegenwart. Die Betroffenen betrachten in der Sendung Bilder ihres, sogar in verlangsamter Großaufnahme gezeigten Erstaunens angesichts der Veränderung oder der Überraschung. Auch hier können folglich neben der verlangsamten Wiederholung Elemente des Live, des Pseudo-Live oder des Live on Tape auftauchen. Das gilt besonders für solche Shows, in denen das Aussehen der betroffenen Personen zur Überarbeitung freigegeben wird. Die auf einen individuellen Körper zusammengezogene Begegnung des televisiven Habitats mit sich selbst als Bewohnerin wird hier zu einem eigenen Format ausgebaut. Entscheidend ist auch hier vor allem der operative Grundzug, in dem das Fernsehen den Eingriff, den es am einzelnen Körper der Person vornimmt, zeigt, wie und während es ihn vornimmt und genau darin bereits der Eingriff besteht. Darin bestätigt sich in großem Maßstab die televisive Ontografie. Das Schaltbild ist schon als Produkt der televisiven Apparatur in seiner Art zu sein, ontografisch. Es existiert nämlich nur, insofern es je gerade geschrieben wird, und diese seine eigene mediale Bedingung einer ontografischen Seinsweise erlegt es dann allem auf, was durch das Fernsehen hindurchgeht. Auch das, was dann erkennbar in den Bildschirmbildern auftritt, wird vom Fernsehen in der Live-Übertragung so gezeigt, als ob es sich um eine immer schon ontografische Realität handelte, die nur existierte, sofern sie gerade geschrieben wird, und zwar durch das Fernsehen, in dem sie auf dem Bildschirm erscheint. Das Live-Fernsehen ist die Schrift der Ereignisse. Es schreibt den Ablauf der Ereignisse, während er stattfindet, und verhilft ihm dadurch überhaupt erst zu einer Verlaufsform als Ablauf. Es speist den Lauf der Welt in die Welt ein, es ist umgekehrt sein Teil und zugleich seine Beschreibung oder Verzeichnis. Es ist das Medium, das die Wirklichkeit besitzt und benutzt, um sich selbst zu schreiben. Dabei nimmt die ontografische Schrift der Realität, wenn sie im Modus der Reality verfährt, den Charakter der Gegenverwirklichung an. Wir sind Gilles Deleuzes Begriff der Gegenverwirklichung bereits ausführlicher im Zusammenhang mit dem Instant Replay und überhaupt den Wiederholungsformaten des Fernsehens begegnet. Damit war zunächst die wirklichkeitssetzende Eintragung des ausdehnungslosen und insofern nicht realen Moments in die ausgedehnte und insofern reale Dauer gemeint. Gegenverwirklichung geschieht also im Medium der Realität. Sie ist einerseits ein Eingriff aus einem unvermessbaren, vollkommen heterogenen Außen, andererseits aber wird sie mit der Realität ausdehnungsgleich und ist von ihr auch nicht zu unterscheiden, ähnlich wie zum Beispiel die Parodie und das Parodierte. Die Gegenverwirklichung ist die Wirklichkeit, oder von ihr unterscheidbar. Sie verdoppelt, so nochmals Deleuze, die Verdoppelung. Dies scheint auch für die Reality des Fernsehens zu gelten. Die Wirklichkeit wiederholt das Fernsehen und das Fernsehen wiederholt diese Wiederholung. Im Rahmen von Repräsentationstheorien, die von der vertikalen Unterscheidung zwischen Bild und Realität ausgehen, ist die Ontografie des Fernsehens allerdings nur schwer als Gegenverwirklichung zu denken und auch schwer anders denn als Abweichung und Störung. Und genau so ist es dann auch geschehen. Eine der größten Eigentümlichkeiten an dem gesamten Reality-TV als einer neuen Art des Fernsehens ist dabei, dass es hier eine Theorie der neuen Form bereits einige Zeit vor ihrem Auftauchen gegeben zu haben scheint. Denn dass es mit der Reality, der Beziehung des Fernsehens zur Wirklichkeit, mit der wirklichkeitsabbildenden Funktion und der wirklichkeitssetzenden Kraft des Fernsehens oder kurz mit der Wirklichkeit des Fernsehens eine besondere Bewandtnis haben muss, das war schon früh aufgefallen und gilt bereits für das Fernsehen 1.0. Auch das haben wir bereits gesehen, etwa anhand von Daniel Burstins Begriff des Pseudo-Events. Es gibt demnach Fernsehereignisse, die vom Fernsehen überhaupt erst hervorgerufen werden und die, wenn das Fernsehen über sie wie über Außenereignisse berichtet, dennoch nie eine vom Fernsehen unabhängige Existenz hatten. In diesem Sinn sind sie nicht wirklich real. Sie sind eben Pseudo-Events, Pseudo-Events. Jean Baudrillard spitzte diesen Gedanken dann weiter zu. Es gibt die Ereignisse überhaupt nicht. Sie handeln sich vielmehr, so Baudrillard, um Simulationen. Und dies vor allem durch Fernsehen. Die echten Ereignisse seien von den bloßen Inszenierungen und die bloßen Vorkommnisse von ihren Bildern nicht mehr unterscheidbar. So sieht es Baudrillard beispielsweise im Fall des Golfkriegs von 1990-91 mit seiner extrem verdichteten Live-Berichterstattung. Diesen Gedanken hatte Baudrillard aber schon viel früher entwickelt. In den 70er Jahren unter anderem am Beispiel einer Fernsehsendung, in der wir von heute aus eine Vorläuferform der Reality-Show erkennen könnten. Über Jahre hinweg ließ sich damals schon eine Familie, die Louds, vom Fernsehen in ihrem Alltag beobachten und in wöchentlichen Ausstrahlungen zeigen. Ihre Wohnung war überall mit Kameras ausgestattet und daneben fanden Interviewrunden mit den Familienmitgliedern statt. Was Baudrillard daran schon 1978 interessierte, war keineswegs die anstößige Veröffentlichung der Intimität. Vielmehr konstatierte er, dass die Louds ein Leben lebten, das bereits vor aller Aufzeichnung und Ausstrahlung als sozusagen unberührtes Privatleben völlig von den Kriterien und Schemata des Fernsehens, beispielsweise der Familienserie in ihrer Dramaturgie oder der Werbung in ihrer Ästhetik, durchdrungen und durchstrukturiert war. Um Fernsehsendung zu werden, brauchte es sich also gar nicht erst zu ändern. Das Fernsehen sah sich also selber zu, denn ein außertelevisives, ein nicht öffentliches Leben der Familie, das man nachträglich hätte veröffentlichen und televisieren können, das gab es gar nicht. Fernsehen nämlich tue selbst bereits alles, um diese Nichtunterscheidbarkeit des Fernsehens von der Wirklichkeit wiederum zu verdecken, notfalls durch das Beklagen ihres Verlustes. Und das dann nennt Baudrillard die Dissimulation. Dazu hilft etwa das Drama und hilft der Skandal. Die Louds lassen sich scheiden, die Familie zerfällt. Die Zerrüttung der Familie verdeckt den Simulationscharakter. Besonders dann, wenn ein kritischer Blick im Fernsehen selbst freigelegt, enthüllt, dass diese Zerrüttung infolge des Eindringens des Fernsehens in das Privatleben überhaupt erst eingetreten sei. Vielleicht wird es noch klarer. Im selben Sinn liegt nämlich auch die Funktion Disneylands. So ein weiteres Beispiel bei Baudrillard. Disneyland lenkt davon ab, dass die gegenüber Disneyland nicht kenntlich gemachte, die unabgegrenzte und unmarkierte Wirklichkeit der Stadt Los Angeles, gleich nebenan, ganz genauso künstlich ist. Los Angeles ist nicht weniger simuliert als Disneyland. Das wahre Simulacrum Los Angeles wird aber durch die Nachbarschaft mit Disneyland in seiner Simuliertheit dissimuliert. Simulation sichert also den längst verloren gegangenen Referenten die Wirklichkeit dadurch ab, dass sie sie dem Zugriff entzieht und unsichtbar macht. Ein überraschend entdecktes, angeblich vollkommen isoliert lebendes Volk zum Beispiel auf einer entlegenen philippinischen Insel darf zu Schutzzwecken nicht weiter besucht und behelligt werden, auch nicht durch die Ethnologie. Die zu erforschende primäre Wirklichkeit wird unzugänglich gestellt. Dieser Vorgang wiederholt sich nun bei Big Brother auf einer zugleich verschobenen wie verdrehten Basis. Genau das haben wir nämlich bereits bemerkt, in der Selbstreferenzunterbrechung. Zwar können wir weiterhin jederzeit auf das Big Brother Haus Zugriff nehmen, aber das Haus selbst kann es genau nicht. Die Kandidatinnen können nicht fernsehen, sie können nicht über sich verfügen. Der Simulationscharakter haftet aber nicht nur Big Brother an. Ein anderes Beispiel ist die sehr erfolgreiche und speziell in Köln äußerst populäre Serie Die Fußbräuchs. Hier stand am Anfang eine reguläre Fernsehdokumentation aus dem Alltag einer Arbeiterfamilie. Sie wurde dann aber bald in Serienform als eine Frühform des Reality-TV fortgesetzt. Und auch hier kam es zu Zerwürfnis und sogar Kriminalität, die wiederum dem Fernsehen und der desaströsen Wirkung seiner Dauerpräsenz und seiner Prominenzeffekte angelastet wurden. Was dabei als Enthüllung ausgewiesen wird, ist aber dennoch nur der ganz normale Verlauf einer Soap Opera. Das Fernsehen fährt demnach fort, ein Gewicht, ja überhaupt ein eigenes, unabhängiges Vorkommen der Ereignisse, etwa in ihrer Dramatik für die Familie zu behaupten, mindestens der Möglichkeit nach, die jedoch als Simulation längst weder existent noch inexistent sind. Ohne diese Behauptung einer anhaltend möglichen Wirklichkeit, so Baudrillard, verlöre das Fernsehen seine Macht, die auf der Simulation beruht und selbst eine Simulation ist. Es gibt sie gar nicht, die Macht des Fernsehens. Aber wie gesagt, dieser ganze und auf den ersten Blick ja recht überzeugende Theorie, die ihrem Gegenstand sogar vorauseilt, setzt voraus, dass man den Verlust der Unterscheidung von Bild und Welt überhaupt als Verlust noch denken kann. In einem ontografischen Sinn aber kann man das nicht. Denn hier gibt es keine zwei Ebenen, sondern nur eine. Und die Beschreibung der Welt ist die Welt. Wir können dann lediglich Verwirklichung und Gegenverwirklichung als die zwei Schreibrichtungen ein und derselben Realität voneinander unterscheiden. Sollte Ihnen jetzt hier noch unklar erscheinen, was das alles soll, so machen Sie sich keine Sorgen. Wir werden diese Überlegung morgen noch einmal fortsetzen. Bevor ich mich aber von Ihnen verabschiede für heute, möchte ich meine gestrige Bitte an Sie noch einmal erneuern. Wie in einer richtigen Vorlesung im Hörsaal haben Sie auch hier die Möglichkeit, Fragen zu stellen und Bedenken anzubringen oder Ergänzungen vorzunehmen. Und ich möchte Sie ausdrücklich bitten, das zu tun. Schreiben Sie mir zu diesem Zweck bitte eine E-Mail. Meine Adresse können Sie ja leicht herausfinden. Ich werde dann, so gut ich kann, in einer oder zwei Sondersendungen nach dem Abschluss der Vorlesung, also in der Woche nach dem 9. Juli, Ihre Anregungen und Fragen hier im Radio behandeln. Für heute aber bedanke ich mich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und darf Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörende, liebe Studierende, seien Sie herzlich willkommen zu unserer 35. Sendung über das Schaltbild Philosophie des Fernsehens als Vorlesung im Radio. Gestern hatte ich mich am Schluss mit einer Bitte an Sie gewandt, die ich heute noch einmal wiederholen möchte. Wie jede Vorlesung, so auch diese hier, möchte sich gern zur Diskussion stellen und deshalb bitte ich Sie, Fragen oder Einwände oder Ergänzungen zu Formulierungen und anzubringen. Senden Sie mir Ihre Kommentare doch bitte per E-Mail zu, am besten recht bald, damit wir mit Radio Lotte planen können, wie viel Sendezeit wir für Ihre Behandlung benötigen. Denn ich würde gern dann in der Woche nach dem eigentlichen Vorlesungsschluss auf Ihre Einsendungen eingehen. Sie müssten also geduldigerweise noch 2 Wochen warten, bis Sie mit einer Behandlung Ihrer Fragen rechnen könnten. Ich würde mich aber sehr über Ihre Teilnahme an dieser Nachbearbeitung der Vorlesung freuen. So viel also noch einmal dazu. Gestern haben wir im Rahmen unserer Beschäftigung mit dem Reality-TV 2 Themen behandelt, nämlich einmal das seltsame rekursive Phänomen der Celebrity und zum anderen die Simulationstheorie Jean Baudrillards. Celebrity zeichnet sich erstens dadurch aus, dass in ihr sowohl als ein Milieu, so auch ein Individuum angesprochen wird. Die Celebrity als mediales Milieu begegnet in der Celebrity als Individuum ihrer eigenen Verkörperung, die wiederum im Milieu statt hat. Und genau so, so hatten wir schon früher gesagt, begegnet sich in der Reality das Fernsehen der Wirklichkeit, die es selber bewohnt und die es selber ist. Dann haben wir den Begriff der Simulation angeschaut, wie Jean Baudrillard ihn aufgebracht hat. Simuliert ist eine Realität, die erstens von einer Irrealität, etwa von einer Fiktion, nicht mehr unterscheidbar ist. Und zweitens eine, die dennoch immer behauptet, es gebe eine Realität, von der sie sich unterscheide. Wenn dieses Argument, wie bei Baudrillard in Bezug auf Krisen und Kriegshandlungen vorgebracht wird, die viele Menschenleben kosten und die, wie die Kette der Golfkriege, ganze Weltregionen in anhaltendes Elend und fortgesetzte Katastrophen führen, dann ist dies hochproblematisch und zynisch. Es ist aber auch als Theoriefigur dann schwer haltbar, wenn es in den Rahmen der ontografischen Arbeitsweise des Fernsehens 1.0 gestellt wird. Denn die Ontografie der Realität durch Fernsehen 1.0 ändert genau nichts an der Realität der Ontografie, das heißt an ihrer Wirksamkeit und Wirkmacht, eingeschlossen ihre potenzielle Gewaltsamkeit. Der ontografische Prozess behauptet nicht, dass es keine Wirklichkeit gäbe, sondern vielmehr, dass er selbst ihr Teil sei und auf derselben Ebene operiere. Die Bilder des Fernsehens stehen der Realität nicht als Abbilder gegenüber, sondern sie sind ihr selbst eingeschrieben. Sie sind selbst real, nämlich wirksam. Die Simulationstheorie trat bereits in den 70er Jahren hervor, also vor dem spektakulären Durchbruch der Programmgattung des Reality-TV mit Big Brother um 2000. Dasselbe gilt für eine andere Theorie der Realität des Fernsehens. In den frühen 80er Jahren entwickelte Niklas Luhmann seine Überlegungen zur Realität der Massenmedien und veröffentlichte ein Buch unter eben diesem Titel. Die für unseren Zusammenhang zentrale These darin ist an die Beispiele der Louds und anderer wie The Real World oder der Fußboys, auch wenn sie bei Luhmann überhaupt nicht vorkommen, doch hoch anschlussfähig. Wir müssen dazu etwas ausholen und ich bitte Sie, diesen kleinen Weg mit mir zu gehen. Kennzeichen der Fernsehrealität nämlich sei unter anderem, so Luhmann, dass sie mithilfe der Zurechnung von Informationen auf Individuen zustande komme. Und das heißt in diesem Zusammenhang die Zurechnung von Ereignissen mit Neuigkeitswert auf Individuen. Das geschieht nicht nur in den Meldungen der Nachrichten, die Ereignisse gern auf handelnde Personen zurückführen. Auch in der Werbung wird auf die individuelle, entscheidungsfähige und rational nutzenorientierte Konsumentenpersönlichkeit abgehoben. Mit der Paradoxie natürlich, dass diese Persönlichkeit dennoch durch Werbung in ihren Entscheidungen limitiert und gelenkt werden soll und dies auch offen zutage tritt. Besonders aber in den Unterhaltungsformaten, in den Fernsehspielen, in Spielfilmen, in Live-Shows oder Sportsendungen kommt die Konstruktion individuellen, personalen Menschseins durch das Fernsehen zum Tragen. Die Adressierung von Individuen und die Heraushebung von Individualität wird denn auch tatsächlich eines der Hauptmerkmale der dominanten Formate des Reality-TV der Zeit nach 2000 sein. Das geschieht vor allem, so sagt Walter Luhmann, durch Dramatisierungen, etwa in Spannungsdramaturgien. Durch das bewegte Bild in Film und Fernsehen mit seiner Evidenzkraft, seiner Affektivität und seiner pluralen Perspektivität werde, so Luhmann, die Übernahme der Erfahrung und Erwartungen der fiktionalen Figuren durch die Zuschauer verstärkt und fiktionale und reale Erfahrungen durchmischten sich. Und noch dies werde dann in die Fiktion mit hineingenommen und in ihnen, wie im Grunde seit dem Don Quixote, nur effizienter, thematisiert. Die Abgrenzung zwischen Fiktion und Realität, nach Luhmann eine der Leitdifferenzen der massenmedialen Form, wird in die Fiktion mit hineingenommen. Im Zeitalter der Bildmedien, also des Fernsehens, werde dies verschärft und zunehmend verwirrt. Es bildeten sich im Fernsehzeitalter zunehmend fiktionale Realitäten und reale Fiktionen. Und genau diese Diagnose scheint sich kurz darauf im Auftreten der Reality-Show zu bestätigen. Luhmann macht die Dominanz der Realfiktion im Fernsehen dann auch für den damals bereits zeitgenössischen Boom eben der Simulationstheorien, die wir schon behandelt haben, verantwortlich. Er sieht also im Fernsehen und im Reality-TV die Bedingung für die Herausbildung und die Konjunktur der Simulationstheorie. Das entscheidende Charakteristikum der Wirklichkeitskonstruktion durch Fernsehen liegt aber noch einmal woanders. Es liegt darin, sagt Luhmann, dass das Fernsehen seinen eigenen Kriterien und Verfahren, wie eben etwa die Individuation und die Realfiktion und die reale Fiktion, nicht wiederum denselben Kriterien und Verfahren unterwerfe. Das Fernsehen zeigt eben nicht, sagt Luhmann, wie es selber funktioniert, sondern es tut so, als wäre das alles ganz selbstverständlich und transparent, als wüssten wir das alle und als sei es völlig natürlich und alternativelos. Seine eigenen Mechanismen, zum Beispiel Selektionsmechanismen, stelle es nicht ihrerseits ausdrücklich wieder zur Wahl. Es betrachte sie als diejenige eines nie ausgesprochenen, aber stets vorausgesetzten mitgeführten Hintergrundwissens. Diese Realität der Konstruktion von Realität durch Fernsehen wird mithin als selbstverständlich und als fragloser Konsens stets mitkonstruiert. Es handelt sich dabei für Luhmann um eine zweite, die erste beobachtende und kommentierende Realität. Als ein Beispiel hierfür, das macht es vielleicht etwas klarer, mag angeführt werden, dass nach den Kandidatendebatten im Fernsehwahlkampf und die anschließenden Bewertungen nicht nach den Programmen, dem Sachverstand, den Vorzügen und den Darstellungsfähigkeiten der Akteure vorgenommen werden, sondern nach der Einschätzung der Kandidaten hinsichtlich ihrer vermutlichen Wirkung auf die Fernsehzuschauer. Wir diskutieren hinterher nicht, wer der bessere Kandidat ist oder die bessere Kandidatin, sondern wer vermutlich auf die Fernsehzuschauer besser gewirkt haben mag. Diese zweite Realität ist die eigentliche Realität der Massenmedien. Sie ist der Beobachtbarkeit weitgehend entzogen. Sie ist, wie Luhmann sagt, nicht konsenspflichtig. Darin unterscheidet sie sich fundamental und fast bestürzend von allen ihr vorgegangenen Realitäten. Um an ihr teilzuhaben, muss man lediglich irgendeine Ansicht haben, aber zutreffen muss diese Ansicht nicht. Und sie begründet auch das allgemeine Misstrauen gegen die Realität des Fernsehens. Was wir im Fernsehen gezeigt bekommen, muss, da es ja im Fernsehen gezeigt wird, als allgemein bekannt vorausgesetzt werden. Da ich es gesehen habe, haben es alle gesehen. Ohne dass die einzelne Zuschauerin diese Wirklichkeit jetzt anerkennt, muss sie jedoch ihre Geltung anerkennen. Ich selbst glaube nicht, das stimmt, was ich gesehen habe, aber ich glaube, dass alle anderen es glauben. Mich hat die Kandidatin nicht überzeugt, aber ich glaube, dass sie alle anderen überzeugt hat. Die Masse der Fernsehzuschauerinnen, natürlich mich ausgenommen. Dies, so Luhmann, funktioniert auch dann noch, wenn man in die Mechanismen dieses Funktionierens Einsicht bekommt. Solche Paradoxien verweisen auf die zweite Ebene der Realität, der Konstruktion der Realität, auf der wir, statt mit dem Fernsehen die Wirklichkeit zu beobachten, vielmehr die Wirklichkeitsproduktion durch das Fernsehen beobachten, allerdings eben nach Formvorgaben und von einer Ebene aus, die wiederum vom Fernsehen eröffnet werden. Auf eine abschließende Paradoxie allerdings lässt sich das Fernsehen, so sagt Luhmann, nicht ein. Zwar beobachtet es, und das gilt natürlich besonders für das Reality Television, zwar beobachtet es Beobachter und lässt sich auch seinerseits beim Beobachten beobachten, aber es zieht beides nicht zusammen. Es stellt damit aus Luhmanns Sicht nicht die Frage nach dem Subjekt des Beobachtens. Es macht uns nicht deutlich, dass wir da, wo wir das Fernsehen beobachten, uns eben in einer Rückkopplungssituation befinden, die uns nach den Direktiven des Fernsehens selbst auch noch auf das Fernsehen blicken lässt. Das Fernsehen erscheint deshalb nie, anders als das nach Luhmann beispielsweise auf Kunstwerke zutrifft, als ein Objekt oder ein System, das nur unter der Bedingung beobachtbar ist, dass man ihm Selbstbeobachtung unterstellt oder zumindest die Fähigkeit dazu. Es lässt eine in diesem Sinn gefasste Beobachtung der Beobachtung, eine Beobachtung zweiter Ordnung, nicht zu. Und genau dadurch unterscheide sich die massenmediale Selbstbeobachtung der Gesellschaft auch von derjenigen durch die Kunst, aber vor allem auch durch die Sozialwissenschaft. Kunst und Wissenschaft stellen ihre eigenen Mechanismen ständig zur Beobachtung frei, das Fernsehen aber genau nicht, beziehungsweise nur genau so, wie und insoweit als es gesehen werden will. Auch wenn diese letztere Beobachtung nun natürlich unabweisbar zutrifft, so ist dennoch ihre Begründung im vorliegenden Zusammenhang vielleicht noch nicht überzeugend, und zwar unter drei Gesichtspunkten. Alle drei haben damit zu tun, dass es sich beim Fernsehen um ein Geschehen genau nicht auf zwei distinkten, voneinander unterscheidbaren Ebenen handelt. Distinkte Ebenen wären etwa die Ebene der Geschehnisse einerseits und die Ebene der Beobachtung andererseits und genauso diejenige der Beobachtung einerseits und der Beobachtung andererseits. Luhmann diagnostiziert ja ganz genau, dass das beim Fernsehen eben nicht mehr unterschieden werden kann. Aber er nimmt es als mangelhaft an, als einen Fehler des Fernsehens. Und so stimmt es zwar, dass das Fernsehen eine Beobachtung zweiter Ordnung keinesfalls zulässt, mangels einer zweiten Ebene, mangels eines Außen als Beobachtungsposten. Aber genau das ist ja sein ontografischer Grundzug von Anfang an und kein spezieller Mangel. Fernsehen und seine Wirklichkeit liegen tatsächlich grundsätzlich auf ein und derselben Ebene und operieren in einem Zug als dasselbe, wie dies für Ontografien kennzeichnend ist. Aber die Realität, der Konstruktion der Realität, verläuft im Fall der Reality genau im Medium der Realität und als Realität, nämlich, wie wir bereits oben mit Deleuze festgehalten haben, als Gegenverwirklichung, die die Verdoppelung verdoppelt. In dreierlei Weise artikuliert sich dies nun unter den Bedingungen des Schaltbilds 2.0 und motiviert Entstehung und Entfaltung des Reality-TV. Als Fernsehen 2.0 ist das Schaltbild der Second Screens erstens selbst ein mehr oder weniger geschlossenes und dichtes Milieu geworden. Wo immer es hinblickt und hingelangt, trifft es auf eine Welt, in der das Fernsehen bereits vorkommt und sich zum Fernsehen bereits verhält, so wie es selbst zu ihr. Das heißt nicht, dass es keine Wirklichkeit mehr gäbe und auch nicht, dass die Wirklichkeit, wie Luhmann annimmt, eine Konstruktion des Fernsehens sei,
Jedenfalls nicht mehr, als das Umgekehrte auch gilt. Selbst wenn das so wäre, würde es im Übrigen an der Realität der Konstruktion gar nichts ändern. Das haben wir ja schon gesehen. Ebenso hat das Fernsehen keinesfalls sich oder seine Verfahren oder Simulationen an die Stelle der Wirklichkeit gesetzt und diese damit gelöscht. Sehr wohl jedoch ist diese Wirklichkeit im Zeitalter der Second Screens immer mit Fernsehen ausgestattet und verstrickt und muss sich aus und als Konstellationen von Bildschirmen und Schaltbildern erst ergeben. Die Wirklichkeit des Fernsehens ist also vielmehr die Beziehung zwischen Wirklichkeit und Fernsehen. Und sie wird, das jetzt ist Luhmanns überzeugende Einsicht, zweimal adressiert. Aber eben nicht auf zwei verschiedenen Ebenen, wie er annimmt, sondern zugleich. Und auf derselben Ebene, in einem Zug, aber gegenläufig, als Verwirklichung und Gegenverwirklichung. Diese Adressierung geschieht einmal als Wirklichkeit, die immer bereits unter televisiven Bezug gesetzt ist, eine andere haben wir ja ohnehin nicht mehr. Zum anderen aber geschieht sie davon verschieden, aber ununterscheidbar als Reality, als die Aufstellung, die Aufzeichnung, die Schrift, die sie selber ist. Und genau wie die Wirklichkeit kommt auch das Fernsehen 2.0 darin zweimal vor. Es ist einerseits ein Milieu oder Teil eines Milieus und andererseits jedoch bewohnt ist dieses Milieu, nämlich als Show, als abgegrenzte, ausgeflaggte Sendeform. Deshalb wird die Frage danach, wie sich das Fernsehen zur Realität verhält und diese sich zu ihm, nun umgekehrt mit dem Fernsehen 2.0 zu einem Gegenstand nicht nur der kritischen und theoretischen Beobachtung des Fernsehens in Soziologie, Medientheorie und Ästhetik. Nein, es wird vielmehr vor allem ein regelrechter Programmbestandteil des Fernsehens selbst, erneut auf derselben Ebene operierend. Fernsehen als Bewohner des Milieus des Fernsehens bildet eine eigene und neue Programmgattung aus, nämlich die konsequenterweise so auch benannte Reality Show. In der Reality Show experimentiert das Fernsehen 2.0 mit der Wirklichkeit des Fernsehens. Die Emergenz der Reality Show als einer spezifischen Errungenschaft des Fernsehens 2.0 leitet sich aber nicht nur makroskopisch aus der Ubiquität und Omnipräsenz der Bildschirme und damit des Fernsehens ab. Sie ist zweitens auch mikroskopisch in der Funktionsweise der LCD-Bildschirme begründet, des Schaltbilds 2.0. Als Ontogramm kann, auch das haben wir bereits gesehen, das Schaltbild sich nämlich nun auch nicht nur außerhalb seiner selbst, sondern auch in sich selbst begegnen. Denn die Flüssigkristallbildschirme leuchten permanent und können einmal eingeschaltete Konstellationen beibehalten. Da, wo die Bilder im ontografischen Prozess auf sich selbst zurückkommen und zurückgreifen, wo sie andauern und sich reproduzieren lassen können, können sie nun anhaltende und belastbare Ontogramme ausbilden. Das Schaltbild kann jetzt Konstellationen aus Pixeln festhalten oder festschreiben. Es kann auf sie zurückkommen. Es kann sie auf mikroskopisch-technischer Ebene für menschliches Sehvermögen kaum unterscheidbar, dennoch als Ontogramme aus dem ständigen ontografischen Fluss der Neuzeichnung und der Überschreibung herausheben. Das hat nicht nur übertragungstechnische Vorteile, weil nur noch solche Signale übermittelt werden müssen, die Änderungen ausführen. Veränderungen werden dadurch als Veränderungen an etwas und in etwas Unverändertem wirksam, statt stets als Veränderungen an und im ohnehin Veränderlichen und nur als veränderlich Existenten. Wir konnten das makroskopisch bereits anhand der Serie beobachten. Die Serienform des Fernsehens, so haben wir ja längst mit Gilles Deleuze gesehen, besitzt ihre grundstürzende Eigentümlichkeit gerade darin, dass für die Serie nicht das Gleichbleibende das Wirkliche oder der Referent ist und das Wesentliche, sondern eben das Veränderliche. Mit der Serie 2.0 jedoch zieht das Ontogramm in die Serie ein Und zwar nicht nur technisch mikroskopisch, sondern ausdrücklich wahrnehmbar und diegetisch ausgeflaggt, etwa in den Diagrammen, die als Bilder in den Bildern der Serie auftauchen. Die Serie oszilliert jetzt zwischen ontogrammatischen und ontografischen Verfahren. Sie lässt beide einander nicht nur überkreuzen, sondern ineinander übergehen und die Frage nach der Realität stellt sich damit neu. Das alles wiederhole ich hier nur, wir haben es längst erwähnt. Aber diese Wirklichkeit wird nicht nur in der Serie und durch die Serie verhandelt, vielmehr und sogar überwiegend natürlich wird sie im Bereich des das Fernsehen überhaupt auch nach allen Umbrüchen begründenden Live untersucht. Die Reality-Show experimentiert deshalb live mit ihrem Wirklichkeitsbezug und nicht in der Serie, wenn auch nicht ausschließlich, so doch ganz überwiegend, eingeschlossen die verschiedenen Flexionsformen des Live in Near-to-Life und Live on Tape. Sie spielt dabei, wie wir noch genauer sehen werden, auch immer mit den Beziehungen und Übergangsformen zwischen dem Ontogramm und der Ontografie. Und drittens schließlich fungiert das Schaltbild 2.0 nicht mehr im Rahmen einer naturalistischen, repräsentationalen Ontologie, sondern es bildet eine analogistische Ontografie aus, die wir mit Ähnlichkeitsbeziehungen beobachtet haben, die mit Ähnlichkeiten operiert und nicht mit Abbildungsrelationen. Sie erinnern sich, das haben wir oben makroskopisch anhand der Funktionsweise des digitalen Bildschirms und auch anhand der Serien gesehen. Genauso verfährt auch aber nunmehr nicht im Medium der Serialität, sondern des fundamentalen Live die Reality-Show. Ihre Experimente nimmt sie nicht an Abbildungen vor und auch nicht an den Beziehungen zwischen Realität, also etwa realen Personen und ihren Abbildern, also etwa Rollen und Figuren, sondern an bereits getroffenen Anordnungen und Konstellationen. Solche Anordnungen und Konstellationen, an denen die Reality-Show ansetzt, sind etwa in Bezug auf Personen, Bewerberfelder, Wohngruppen, Familienkonstellationen. Und in Bezug auf Dinge sind das Einrichtungen, Ausstattungen, Werkzeuge. Die Reality-Show handelt deshalb auch immer von der Einfügung oder Einpassung und Eingliederung des Fernsehens in die Wirklichkeit als Konfiguration und umgekehrt vom Ort der Wirklichkeit in der Konfiguration des Fernsehens. Und damit wollen wir es für heute mal bewenden lassen. Morgen wenden wir uns abschließend einer besonders eigentümlichen Spielart des Reality-TV zu. Denn dieselben Grundzüge, die wir jetzt beobachtet haben, werden nicht nur auf die laufende Gegenwart angewandt, sondern auch auf die Geschichte. Es entsteht daraus ein eigenes Subgenre, die History Show. Die History des Fernsehens verhält sich zur Geschichte genauso wie die Reality zur Wirklichkeit. Aber das eben behandeln wir dann morgen. Bis dahin darf ich mich für Ihre Aufmerksamkeit sehr herzlich bedanken und Ihnen noch einen schönen Nachmittag wünschen. Und noch einmal sei das gesagt, bitte vergessen Sie nicht, mir Ihre Fragen und Anregungen zukommen zu lassen, die wir dann hier in 2 Wochen behandeln werden. Vielen Dank auch dafür. Seien Sie herzlich willkommen, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende und liebe Studierende. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder dabei sind. Heute werden wir nämlich eine spezifische Ausfertigung des Reality-TV betrachten. Reality-TV beschäftigt uns ja schon die ganze Sendewoche hindurch. Besonders haben wir uns mit dem Wirklichkeitscharakter oder auch mit der Ontologie der Reality des Reality-TV befasst. Wir haben uns dazu die Simulationstheorie Baudrillards genauer angesehen, sowie Niklas Luhmanns Idee von der Realität der Massenmedien mit ihrer nicht konsenspflichtigen Wirklichkeit. Aber diese Theorien, so interessant sie auch sind und so sehr sie für das Reality-TV wie gemacht zu sein scheinen, diese Theorien halten dennoch allesamt an der Norm einer Zwei-Ebenen-Konstruktion fest. Immer geht es ihnen um das Verhältnis von äußerer Referenzebene und Ebene der Beobachtung und Beschreibung. Oder aber, bei Luhmann, um Beobachtung und Beschreibung erster und zweiter Ordnung, eben auf zwei Ebenen. Demgegenüber ist die Reality aber ein ontografisches Phänomen. Die Beschreibung ist schon die ganze Realität. Die Realität kommt in sich selbst als Reality noch einmal vor. Sie begegnet sich und sie begegnet sich gegenläufig als Gegenverwirklichung. Heute schließen wir dieses Thema ab und betrachten, was geschieht, wenn sich dieses Prinzip der Gegenverwirklichung speziell auf die Geschichte ausdehnt, nämlich als History. Geradezu zeitgleich mit der Emergenz der Reality-Show zu einer eigenen Programmgattung verdichtet sich ein zweites neues Genre, nämlich History-Television. Beide Genres überlagern dabei in dem, ich glaube am Dienstag bereits erwähnten, Living History-Format. Aber History behauptet auch davon unabhängig eine eigene Geltung. Beispielgebend kann hier der Sender History Channel genommen werden. Führend ist aber auch die BBC, die zahlreiche Sendereien zur Geschichte, nicht nur Großbritannien, sondern weltumspannend produziert und auch in großem Umfang weltweit exportiert. Und auch weltweit operiert Discovery Channel mit historischen Reportagen. In Deutschland ist besonders die Sendereihe ZDF History das Aushängeschild des Genres, aber auch Sender wie NTV senden täglich und umfangreich Beiträge mit historischen Themen. Natürlich hat es Geschichte vom Beginn der Fernsehtätigkeit an als Programmbestandteil sowohl in den fiktionalen wie in den dokumentarischen Formaten des Fernsehens gegeben. In historischen Fernsehspielen, wie auch in wissensvermittelnden Sendungen oder in Berichten über neue Forschungsresultate oder aktuelle Ausstellungen mit historischem Inhalt, wurde Geschichte immer schon thematisiert im Fernsehen. Um 2000 jedoch nimmt die Zahl sogenannter Geschichtssendungen deutlich zu und das Format wird als eigenes Genre zunehmend ausgeflaggt. Und zwar eben unter der Marke nunmehr der History. History unterscheidet sich von dem, was traditionell als Geschichte gefasst wird, analog zu der in unseren letzten Sendungen hier entfalteten Differenz zwischen der Wirklichkeit und der Reality. Hier wie dort spielt eine Hauptrolle, dass das Fernsehen sich buchstäblich einschaltet in ein Milieu, in dem es bereits vorkommt, ja, das es selbst ist und schafft. Um die History des Fernsehens nachzuzeichnen und zu verstehen, ist es nützlich, zunächst ein bestimmtes, nämlich erneut ontografisches oder genauer historiografisches Verständnis der Geschichte vorauszuschicken. Erneut bitte ich Sie also, mir auf einem kleinen, aber wie ich hoffe, instruktiven Umweg zu folgen. Geschichte, so nämlich die Annahme, der ich hier folgen möchte, ist keineswegs das, was geschehen ist und besteht auch nicht aus einer Kette, einer Kausalkette gar von Vorkommnissen oder etwa Taten und Handlungen und Verhältnissen. Sie entsteht nicht durch Geschehen und durch Entscheidungen von Akteuren, historischen Figuren, sondern durch Schreibung, durch Geschichtsschreibung nämlich. Geschichte ist nicht das, was passiert oder passiert ist. Sie ist ein Produkt der Geschichtsschreibung. Und letzteres keineswegs die Beschreibung des Vorfindlichen, sondern in dem uns schon geläufigen Sinn die Schreibung der Ereignisse. Ohne Geschichtsschreibung gibt es gar keine Geschichte und keine historischen Ereignisse. Selbst die sogenannte ungeschriebene Geschichte ist nur die Außenseite der Geschichtsschreibung, die festlegt, was geschrieben ist und was nicht. Dabei wird der Horizont der Gegenwart im Grunde, und das ist ja für ontografische Operationen kennzeichnend, die grundsätzlich präsentisch sind, dieser Horizont der Gegenwart wird in der Geschichtsschreibung im Grunde nicht überschritten, sondern ausgedehnt. Geschichtsschreibung operiert nicht aus der Tiefe der Vergangenheit heraus, sondern stets im Präsens und zu Zwecken der Gegenwart, zum Beispiel als Sinngebungs- und Sinnstiftungsversuch dieser Gegenwart. Warum die Dinge so beschaffen sind, wie sie sind, erklärt die Geschichtsschreibung unter Verweis auf ihre Vergangenheit, ihre Herkunft, ihre Gewordenheit, ihre Gemachtheit. Das schließt auch die Steigerung des Kontingenzbewusstseins mit ein. Die Geschichtsschreibung konfrontiert die Gegenwart mit dem, was einmal möglich gewesen ist und was folglich eine alternative Zukunft zu der vergangenen Gegenwart hätte sein können und also auch eine andere Gegenwart hätte werden können. Die Gegenwart wird angereichert. So verschafft sich die Gegenwart durch die Geschichtsschreibung eine Vergangenheit, sei es, dass sie sich darin bestätigt, sei es, dass sie sich bezweifelt. Im Sinne der Zeittheorie Deleuzes handelt es sich bei der Geschichte damit um eine paradigmatisch-chronologische Zeit. Der sogenannte Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit, den Alexander Kluge mit der Herrschaft des Fernsehens assoziiert, hat demnach in der modernen wissenschaftlichen Geschichtsschreibung längst begonnen. Betätigt sich nun auch noch das Schaltbild als Medium der Geschichtsschreibung, so findet es mithin bereits eine historiografische Ontografie vor. Und in diese Ontografie schaltet es sich dann ein und sie überschreibt sie durch ihr eigenes ontografisches Verfahren. Das flagranteste Beispiel dafür ist ein Experiment, das Discovery Channel im Jahr 2004 unter dem Titel Virtual History unternahm. Ausgestrahlt wurde ein zweistündiger historischer Dokumentarfilm, der das Attentat auf Adolf Hitler am 20. Juni 1944 zum Thema hatte und in dem neben Hitler selbst auch Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Joseph Stalin auftraten, und zwar in historischen Filmaufnahmen. Das Spektakuläre daran war, dass der Mangel an Archivaufnahmen gerade dieser Personen in der Virtual History behoben wurde. Mithilfe computergestützter Bildgebungsverfahren erzeugten die Produzenten Filmaufnahmen, die so in den Archiven nicht zu finden waren. Sie digitalisierten dazu alle ihnen zugänglichen Bewegtbilder und Fotografien der vier genannten historischen Personen. Zudem wurden sehr viele Bilder von Interieurs und möglichst viele dokumentarische Farbaufnahmen aus dieser Epoche digitalisiert. Die erforderlichen Szenen etwa aus der Wolfsschanze Hitlers, aus dem Kreml, aus dem Eisenbahnzug, an dem Roosevelt sich am 20. Juni 1944 befand. Diese Szenen wurden dann mit Schauspielern gedreht und anschließend in algorithmischen Verfahren so verändert, dass ihnen die aus den erhaltenen Dokumenten errechneten Bewegungsmuster und Mimiken aufgeprägt wurden. Auf dieselbe Weise wurde der sogenannte Look der Aufnahmen bearbeitet. Dies schließt die Anbringung künstlicher Gebrauchs- und Verfallsspuren, denen Filmarchivalien ja ausgesetzt sein können, mit ein. All diese Verfahrensschritte verbarg Discovery Channel aber nicht, sondern dokumentierte und belegte sie ausführlich. Die Dokumentation der Herstellung der Sendung und der digitalen Archivalien wurde ausführlich, auch über das Internet im Übrigen, ausgebreitet und nahm am Ende sogar mehr Sendeplatz ein als die erzeugte zweistündige historische Vision und so wurde eine große Transparenz der Verfahren hergestellt oder suggeriert. Damit aber nicht genug. Unter Verweis auf eine umfangreiche wissenschaftliche Archivrecherche in der Vorbereitung des Projekts, an der etliche Historiker, ausgewiesene Experten, Hochschulleute teilgenommen hatten, unter Verweis also auf diese ganze Arbeit wurde argumentiert, dass man nur solche künstlichen Dokumente erzeugt hätte, wie sie auch in den Archiven hätten zu finden sein können, wenn sie denn je aufgenommen worden wären, oder die vielleicht sogar einmal existiert hätten, aber verloren gegangen seien. Es handelte sich also in der Sicht der Produzenten um künstliche, aber wahrscheinlich mögliche Dokumente, die sozusagen durch Interpolation, wir könnten sagen durch das Einschalten und Zwischenschalten aus echten Dokumenten gewonnen worden waren. Diese Dokumente waren damit keine Nachahmungen existierender Aufnahmen, sondern selbst vom Charakter artifizieller Originale. Sie waren mit den wirklichen Geschehnissen des 20. Juli, so wie sie als sogenannte historische Tatsachen bereits bekannt sind, also durch Geschichtsschreibung eingeführt und befestigt, durch eine lückenlose, wenngleich sehr vielschrittige, indexikalische Kette aus Ursachen und Einwirkungen verbunden und konnten so für sich in Anspruch nehmen, die realitätsnaheste Spur der Vorkommnisse überhaupt zu sein. Bis hierher scheint das Vorgehen des Discovery Channel recht genau dem zu entsprechen, was Umberto Eco schon Ende der 70er Jahre als Reise ins Reich der Hyperrealität beschrieben und an den Usancen amerikanischer Populärmuseen belegt hat. Eco beschreibt etwa eine dioramatische Szene in einem kalifornischen Museum, in der wir gerade eine Wachsfigur in einem Maleratelier sehen können, die dem Maler gerade Modell sitzt. Das entstehende Bild auf der Staffelei ist gut zu erkennen. Es handelt sich um die Mona Lisa. Die Szene wird durch eine umfangreiche Erläuterung aufwendig beglaubigt. Die Kopie des Bildnisses basiert auf einer getreuen fotografischen Reproduktion des Originals im Louvre und so weiter und so weiter. Sie wird ausgewiesen als die Szene, wie sie sich dargestellt haben muss, als Leonardo sein Bild malte. Also wir sehen die Szene, wie sie sich dargestellt haben muss, als Leonardo sein Bild malte. Das Bild ist also eine Ableitung aus der Szene. Die Szene liegt somit, obschon nachträglich aus dem Gemälde abgeleitet, wie ja auch dokumentiert wird, trotzdem logisch noch vor dem Originalgemälde. Sie ist wirklicher als die Wirklichkeit, so Eco, hyperreal. Im Fall der Virtual History liegen die Dinge allerdings noch einmal anders, nämlich erneut ontografisch. Ein Gegenstand der Darstellung ist sie überhaupt kein Gegenstand und auch keine Darstellung mehr im Sinne der Repräsentation. Es geht genau nicht um das Original vor dem Original, wie in der Hyperrealität, und nicht um Vorgängigkeits- und Abbildungsprozesse. Es geht vielmehr um Abläufe, um Prozeduren. Es geht darum, beim Vollzug von etwas zuzuschauen. Zum einen schauen wir den Personen beim Handeln und beim Geschehen zu, in unserem Beispiel also dem Hitler, dem Stalin, dem Roosevelt, dem Churchill. Zum anderen aber geht es, schon aufgrund des operativen Charakters des televisiven Schaltbildes, um den Prozess der Verfertigung selbst, hier den Prozess der Verfertigung geradezu beliebiger Originale. Wir schauen also nicht in die Vergangenheit vor aller Vergangenheit, sondern wir schauen der Vergangenheit beim Geschriebenwerden zu und dies nur so lange, wie sie auch geschrieben wird. Das aufwendige Bildgebungsverfahren mitsamt der methodisch-wissenschaftlichen Legitimation und der technologischen Beglaubigung sorgt jetzt dafür, dass die ohnehin historiografisch produzierte Realität der historischen Begebenheiten buchstäblich noch einmal überschrieben wird, diesmal aber zugleich übersetzt vom Medium konventioneller Geschichtsschreibung in das Medium des Fernsehens. nicht das historische Geschehen, sondern der Umgang der Bild- und Schaltbildtechnologie mit dem Geschehen. Ja, die Generierbarkeit, die Plastizität, die Malleabilität der Geschichte aus den Techniken ihrer Darstellung, die in dichter indexikalischer Kette herbeigeführte Produzierbarkeit televisiver Dokumente ist das eigentliche Thema der Sendung. Das historische Geschehen wurde operativ überschrieben durch die Relation, in der es zum Fernsehen steht. Und diese Relation bestand eben in der Operation des Überschreibens selbst. Kurz, wir konnten dabei zusehen, wie aus der Geschichte History wurde. Mehr noch, das Fernsehen brachte sich selbst als Bild in die Anwesenheit am historischen Ort, zum historischen Zeitpunkt. Es brachte sich selbst als Bild in die Anwesenheit am historischen Ort, zum historischen Zeitpunkt. Denn durch das intrikate Zusammenspiel ikonischer und indexikalischer Relationen in technischen Bildern seit der Fotografie überhaupt, suggeriert das künstliche Dokument nicht weniger als das authentische Dokument aus dem Archiv, dass eine Aufnahmeapparatur genau an diesem Ort zu dieser Zeit gewesen sein muss oder zumindest virtuell war. Es muss eine Kamera da gewesen sein, sonst wäre das Bild nicht möglich gewesen. Das Verfahren der Virtual History bedeutet also zumindest asymptotisch, dass beliebige Dokumente beliebiger Vorkommnisse das bestehende Bildarchiv ergänzen können. Die Allgegenwart und Omnipräsenz des Fernsehens im Fernsehzeitalter wird so ausgedehnt auf alle Zeit schlechthin. Was immer geschehen sein mag, das Fernsehen wird immer schon dabei gewesen sein. Das Archiv des Fernsehens kann Dokumente der gesamten Geschichte, auch der Zeit lange vor dem Auftauchen des Fernsehens, erzeugen, die so aussehen, als wäre das Fernsehen in der Tiefe der Geschichte bereits aktiv gewesen, dabei gewesen, hätte Anteil gehabt. Die Geschichte wohnt dann als History im Innenraum des Archivs des Fernsehens und nicht umgekehrt. Das heißt aber nichts anderes, als dass das Fernsehen seine eigene Geschichte, dokumentiert durch sein eigenes Archiv, ausdehnt. Sie wird nunmehr als History koextensiv mit der Geschichte überhaupt, was immer geschehen sein mag, von der Urzeit bis zum Anthropozän, das Fernsehen war dabei, wenn nicht real real, dann virtuell real. Nicht das Fernsehen bewohnt und erforscht die Geschichte, sondern umgekehrt. Dies nun gilt nicht nur für das Radikale und im Übrigen wahrscheinlich aufgrund der zumindest im Jahr 2004 extrem hohen Herstellungskosten gescheiterte, also nicht fortgeführte Experiment einer ausgeflaggten Virtual History. Virtual History markiert aber lediglich die Spitze des Eisbergs. Einzelne Operationen und Elemente des hier kondensierten und ausgewiesenen Verfahrens finden sich in den Sendungen der History allfällig und in wechselnden Konstellationen und Intensitätsgraden ein. Allfällig finden in den Geschichtssendungen des Fernsehens technische Bilder, also Fotografien, Dokumentarfilmausschnitte und anderes Archivmaterial des Fernsehens selbst Verwendung, ebenso wie computergenerierte Bilder und Animationen. Sie werden ergänzt durch filmische Nachinszenierungen und durch Kommentare durch Experten. Sehr gern werden auch Großaufnahmen anderer Archivalien, historische Dokumente oder von Gegenständen aus den Museen eingesetzt. In ihrem Zusammenspiel erfüllen diese grundverschiedenen, aber im Medium des Schaltbildes ineinander geschalteten Bildtypen dazu, dass die erstens erneut eine möglichst lückenlose indexikalische Kausalkette entsteht und zweitens wird sie durch die Expertinnen beglaubigt und umgekehrt führen sie vor Augen, dass das, was die Fachleute erzählen, stimmt. Das Interessante dabei ist jedoch, dass diese Bilder zudem eine manifest ikonische Funktion erfüllen, nämlich diejenige der Anteilhabe. Zu denken ist hier etwa an die erhöhte Wirksamkeit von Aufnahmen der Nazi-Gräuel und der Kriegführung, namentlich des Zweiten Weltkriegs, weshalb auch Sendungen genau über den Zweiten Weltkrieg die populärsten History-Sendungen weltweit sind. Diese Wirksamkeit rührt daher, dass die Bilder nicht nur die Verbrechen und die Gewalttat dokumentieren, sondern zudem anzeigen, dass irgendetwas und dass jemand, dass also die Apparatur samt der Operateurin in der Szene hat dabei gewesen sein müssen. Die Bilder selbst sind damit nicht nur Zeugnisse, sondern regelrecht Zeugen, weil sie von der Präsenz beim Geschehen berichten und dies zumindest immer mitführen. Mit dieser Zeugenschaft wiederum werden die Zuschauerinnen ihrerseits synchronisiert. Dasselbe gilt aber abgeschwächt auch für weniger drastische Fälle, in denen etwa dingliche Zeugen Gegenstände, die in den jeweiligen Szenen womöglich abwesend waren, vor die Kamera gestellt werden. Oder es werden Dokumente abgelichtet, die man zumeist gar nicht entziffern kann, sondern die man rein als Anmutung ihres Alters und ihrer Authentizität annimmt und von denen zumeist genau die Beglaubigungszeichen, die Siegel, die Signaturen ins Bild gebracht werden und nicht so sehr der Inhalt. Sie begnügen sich nicht damit zu zeigen, wie es angeblich gewesen sei, sondern sie bekunden, wie es gewesen sein müsste, dabei gewesen zu sein, nämlich letztlich vermittelt durch die Gegenwartsfunktion der laufenden Ontografie für uns, die Zuschauerinnen. Die Bilder werden so einerseits als Produkt der historischen Begebnisse, nämlich kausal aus ihnen über Spur und Index abgeleitet, ausgewiesen und andererseits als Teil des ursprünglichen Geschehens selbst. Die Kamera war zumindest als virtuelle, also der Möglichkeit ihrer Möglichkeiten nach, dabei. Die Bilder beglaubigen das Geschehen über das Moment der Anteilhabe am Geschehen. Sie sind und bringen hervor, was sie zeigen, und zwar so, dass die räumliche und die zeitliche Situation, die die Geschehnisse bewohnen, die gleiche ist, in die auch die Bilder selbst eingelagert sind. Eine große, in einem deleuzianischen Sinn chronografische Gleichzeitigkeit breitet sich aus, in der wir mit der Geschichte synchronisiert werden. Und schließlich ist das Bemühen der televisiven History, um Originalschauplätze anzuführen. Es werden nahezu durchgehend Aufnahmen von den Gebäuden und Orten, an denen das zu rekonstruierende Geschehen stattfand oder stattgefunden haben könnte, in ihrem heutigen Aussehen und sei es in Ruinen eingeschaltet. In der Raum- und Zeitordnung schaltet das Fernsehen um an den Ort des Geschehens und damit in das Geschehen, in einer Art universeller Live-Sendung hinein. Und zugleich natürlich spaltet sich dieses historische Live wieder auf, denn der Ort ist stets erstens ein anderswo, also nicht hier, sondern dort, sonst wäre das Fernsehen ja kein Übertragungsmedium, aber zweitens ist der Ort nicht mehr dasselbe, auch das wird mitgezeigt, etwa durch historische Aufnahmen. Der Ort selbst ist History, nämlich stets schon eine Relation verschiedener Bilder. In der Überschreibung und Gegenverwirklichung der Geschichte durch History und in der Einverleibung des Historischen in den Innenraum des Fernsehens geschieht auch die Umschreibung von Geschichte in Gedächtnis. Subjekt dieses Gedächtnisses ist weder das Individuum noch etwa die Nation oder die Klasse oder andere solcher Formationen die Identität, sondern, und zwar in aller Unschärfe, die das mit sich bringt, das Fernsehen selbst. Das Fernsehen besitzt, wie wir mehrfach festgestellt haben, keinen Identitätskern als abgrenzbares Medium, sondern es ist speziell als Fernsehen 2.0 selbst nur mehr konstellativ und variabel als operative Relationierung verschiedenster Bildschirme zu haben. Dennoch hat es ein Gedächtnis und ist es ein Gedächtnis. Und zwar wohl das umfangreichste technische Gedächtnis überhaupt. Das gilt nicht einmal unbedingt für das Archiv des Fernsehens, für das Fernsehen als Speicher, obwohl dieser Speicher im Zug erstens der ständig weiter anwachsenden Speicherkapazitäten und zweitens ihrer Zugänglichkeit immer weiter anwächst. Es gilt vielmehr besonders für das Fernsehen als Funktionsgedächtnis, also als derjenige Ort, an dem zwischen Erinnern und Vergessen unterschieden wird. In der History trägt sich das Fernsehen in dieses Gedächtnis allenthalben selbst ein. So als wäre es immer schon dabei gewesen, als wäre seine Vergangenheit so ausgedehnt wie alle Vergangenheit insgesamt überhaupt. Ganz so, wie es sich als Reality im eigenen Milieu erneut begegnet. Es ontografiert also im Grunde alle Geschichte als seine eigene Autobiografie, mit der es zugleich seine gesamte Gegenwart als Gegenverwirklichung seiner eigenen wie aller Geschichte verbringt. Mit diesem Gedanken möchte ich unsere Analyse des Reality-TV und hier besonders des History-TV beenden. Es war mir wirklich ein großes Vergnügen, Sie dabei zu wissen, und dafür bedanke ich mich bei Ihnen. In der nächsten Woche beginnen wir mit dem letzten Themenabschnitt unserer Vorlesung, nämlich mit dem Abschalten. Und in der darauf folgenden Sendewoche bemühe ich mich, Ihre Fragen und Kommentare hier in der Sendung behandeln zu dürfen und möchte Sie noch einmal bitten, mir Ihre Gedanken dazu per E-Mail mitzuteilen. Am liebsten gleich jetzt. Ich verabschiede mich damit für heute und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.